Den Fluss, mit dem wir Österreicher an jedem Silvester ins neue Jahr hinüberfließen. Da, dam, ba, bam, ba, 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 bam.
Oh Gott, mir wird schlecht.
Ein Bayer und ein Halber. Historische Zeitreisen mit Dr. Richard Leubel. Ein History-Podcast der Mediengruppe Bayern.
Ja, guten Tag, grüß Gott, servus miteinander und habe Dere. Willkommen zurück zu Ein Bayer und ein Halber. Mit mir, eurem peripher Bayern, Johannes Munzinger von der Mediengruppe Bayern und dem Chef des Hauses der Bayerischen Geschichte, der mit uns heute auf Zeitreisen geht, mal wieder, Dr. Richard Leubel. Schön, dass Sie wieder da sind.
Ja, grüß Gott, Bayern und Herr Munzinger, grüß Sie.
Und heute gibt's ein Thema, da klopft bis zum Hals mit meinem alten Österreicher Herz. Eines der österreichischen Themen schlechthin. Es geht um die Donau, den Fluss Österreichs, den Fluss der Donaumonarchie, den Fluss von K&K, den Fluss Europas, den Fluss, mit dem wir Österreicher an jedem Silvester ins neue Jahr hinüberfließen. Da, dam, ba, bam, ba, 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 bam.
Oh Gott, mir wird schlecht.
Das sagen sie nur, weil, also, ja, die Donau ist der europäische oder der zentraleuropäische Fluss. 10 Länder durchfließt, also viel wie kein anderer. Anfangen tut er im Schwabenland, im Badischen, also Baden-Württemberg auf jeden Fall. In Bayern nimmt er dann so richtig Fahrt auf, geht dann nach Österreich und wird ab da berühmt. Aber über die bayerische Donau, da hört man so überhaupt nichts. Herr Dr. Leubel, wie kommt's?
Also ich höre natürlich viel über die bayerische Donau, muss ich sagen. Sicher auch über die bayerischen Anrainer an der Donau. Allerdings ist ein bisschen was dran an dem, was sie sagen. Es zeigt sich gerade am Verhältnis der Bayern zur Donau, zeigen sich ein paar politische Probleme, weil man mir halt im 19. Jahrhundert stark von Oberbayern überwölbt werden und deswegen, also bei meiner hessischen Verwandtschaft ist es so, ich habe in Kassel viele Verwandte, die wenn nach Bayern fahren, die erwarten quasi in Aschaffenburg-Alpen.
Das heißt, das Alpenklischee überlagert das Flussklischee.
Ja, überhaupt diesen Reichtum, den wir in die bayerischen Regionen haben, also von Franken über Schwaben bis nach Altbayern. Wenn wir bei Schwaben sind, Schwaben und Altbayern, wir teilen wir uns ja schon diese Donaugeschichte. Aber es ist tatsächlich in beiden bayerischen, heute bayerischen Regionen, ist das nicht das Hauptidentifikationsmerkmal. Und das hängt mit ganz verschiedenen Sachen zusammen. Einmal wirklich, glaube ich, nachhaltig mit diesem Bayern-Tourismus. Das ist ja noch gar nicht so alt. Dass dieses Bild kreiert worden ist, haben wir schon drüber geredet, das ist 19. Jahrhundert und es kommt dann in unserer Zeit mit der Festlegung, wie betreibt man Tourismuswerbung, nochmal ganz groß zum Vorschein und der Minister Wiesel, der quasi das verordnet hat, dass man und das wird bis heute so gemacht, dass sie diese Bayern-touristische Werbung auf das Kernsujet, auf die Alpen und Oberbayern und München und Oktoberfest zu konzentrieren hat.
Jetzt endlich kann ich mal sagen, wir, in dem Fall meine ich mit wir die Österreicher, ich habe den tollen Vorteil, ich kann immer sagen, wir die Deutschen oder wir die Österreicher, ja. Je nachdem wie es braucht. Also wir Österreicher, wir haben es schon geschafft, dass wir Alpenklischee und Donau miteinander vereinen.
Ja, aber wenn man jetzt das Alpenklischee wieder in Verbindung sieht mit der Bierwerbung und so weiter, da sind es natürlich mit irgendwelchen Weinen total abgestunken da. Gell? Also die Stellung, also dank der oberbayerischen Hinneigung zur Werbung, die Stellung, glaube ich, halt man schon an. Da ist dann auch wieder gut, da habe ich jetzt auch den doppelten Effekt, weil auf der einen Seite kann ich auf Oberbayern schimpfen, auf der anderen Seite kann ich aber dann auch wieder Oberbayern vor mir hertragen, sozusagen.
Da sind wir schon bei einem Punkt, wo man sieht, ein bisschen eine Bedeutung hat sie schon, die Donau, auch in und für Bayern, nämlich Oberbayern heißt ja nur Oberbayern wegen der Donau.
Ja, und da sehen Sie natürlich schon mal an dem Beispiel, dass die Zeiten da mal andere waren und dass die Donau natürlich kolossale Bedeutung eigentlich gehabt hat, weil Oberbayern, Niederbayern, Oberbayern liegt am Oberlauf der Donau und Niederbayern liegt am Unterlauf der Donau. Daher kämen die beiden Namen. In Oberösterreich, in Österreich ist übrigens dasselbe, Oberösterreich am Oberlauf, Niederösterreich am Unterlauf der Donau. Also dieses sowohl Bayern als auch Österreich, wobei man jetzt natürlich auch wieder mal sich erlaubt mit dem dezenten Hinweis, ich muss nur bei jeder Sendung anbringen, dass ja Österreich eigentlich bayerisch ist und erst seit 1156 selbstständig und vorher also vom Kern Bayern aus besiedelt worden ist und kultiviert worden ist. Und da, das ist natürlich entlang dieser Donauachse gewesen. Warum ist die Donau so wichtig? Weil das im Grunde die Autobahn der alten Zeit ist. Weil so richtig schnell vorwärts kommen und vor allen Dingen dann halt Schwerlasten transportieren, können sie nur auf der Donau. Ich habe da immer mein Lieblingsbeispiel, Sie können es wahrscheinlich nicht mehr hören, aber in der Sendung, glaube ich, habe ich es auch noch nicht gesagt, beim Warentransport auf den Säumerwegen, das waren da so Pfade gerade nach Böhmen rein, war ein Pferd quasi mit zwei Fässern Salz, zwei Kufen Salz ausgelastet, da wiegt er jede ungefähr 70 Kilo. Also mit 150 Kilo ist Schluss. Wenn Sie ein Pferd von einem Wagen spannen, dann schafft es immerhin schon einmal 280 Kilo. Ein Pferd. Wenn Sie aber jetzt ein Schiff haben, das Sie gegen den Strom laufen lassen, mit dem Strom ist eh wurscht, da brauchen Sie gar nichts, da kann man sich einfach treiben lassen. Gegen den Strom reicht für also ein klassisches Passauer Salzhandelsschiff, für so Halasche, das ist übrigens auch ein Salzburger klassisches Salzhandelsschiff ist, reicht ein Pferd zum Ziehen und die Ladung beträgt dann aber 10 Tonnen.
Also man spart sich über 70 händische Fuhren sozusagen.
Ja. Und das war natürlich nicht erst seit dem Spätmittelalter so, sondern das ist ja schon zur Römerzeit so. Deswegen, da ist man in letzter Zeit auch wieder draufgekommen, dass die natürlich eine ganze Donauflotte im Einsatz gehabt haben, die Römer. Gell? Weil das ist ja der nasse Limes, der befestigte Limes ist ja weiter nördlich und weiter nordwestlich. Da an der Donau spart man sich das, weil die Donau halt eh schon sowas wie eine Mauer ist. Es gibt ja keine Brücken damals und es gibt an der Donau halt diese alten Kulturzentren, Regensburg, Salzburg, dazwischen wird es gern vergessen, Künzing, wo auch römische Ansiedlung war. Es gibt viele kleinere Stützpunkte, Moos beispielsweise in der Nähe von Deggendorf. Es geht dann weiter in Österreich, wissen wir nicht so genau Bescheid, was an der oberen Donau war, es muss auch was gewesen sein. Es gibt das Lorch, das ein ganz wichtiger Ort war, der war in der Nähe von Linz. Und diese Orte sind über die Römerzeit hinaus von größter Bedeutung. Das sehen Sie daran, dass die älteste Hauptstadt der Bayern Regensburg ist, Ratisbona. Also nicht München, da ist in München, sind sie noch auf die Baumarm gesessen und haben gewartet, ob irgendwas unten vorbeiläuft, auf das man sich stürzen könnte. Da war in Regensburg schon ein Ort der Kultur, ist natürlich südlich der Donau, sagen wir sowieso, das ist die, wie die Römer auch sagen, südlich der Donau ist das Land der Kultur und nördlich der Donau ist das Land der Barbaren.
Da haben sie sich ja nicht viel getraut dann.
Ja, wobei man da auch wieder sagen muss, weiß man heute auch wieder ein wenig besser. Das Regensburg hat, wenn man bei dem Beispiel bleibt, strategisch eine sehr gute Lage, weil direkt bei Regensburg mündet der Regen in die Donau. Und das Regental ist eine ganz hervorragende Möglichkeit, um sozusagen an die Donau zu marschieren und dann in das Kulturland der Römer einzufallen, aber genauso umgekehrt. Weil die Römer wollten ja ursprünglich nicht aufhören an der Donau, sondern das war so ein römisches Prinzip, ähnlich wie beim Napoleon. Du musst immer im Krieg sein und musst immer wachsen, damit sozusagen deine Führungselite und die Soldaten beschäftigt sind.
Nicht, dass auf blöde Gedanken kommen.
Ja, und das ist ja dann in der Spätzeit eben passiert. Dass halt die Führungsschicht, die römische, halt sagt, mein, mit der ewigen Kriegführerei und ewig unterwegs, ich bleibe lieber da oben und feiere der Orgie. Und dann hat man halt diese Barbarenstämme nördlich der Donau, die hat man halt dann so langsam einergeholt und hat für sich kämpfen lassen dann. Und dann waren sie aber schon einmal herin und dann hat sich natürlich die Kampfrichtung auch umkehren können. Und das ist quasi der Untergang des Römischen Reiches, das ja heute erst erstaunlicherweise wieder abgefeiert wird, obwohl man ja sagen muss, hallo, das ist eine Sklavenhaltergesellschaft, da geht's schon ganz klein in Oberschicht, geht's da gut, und der Masse der Bevölkerung geht's aber nicht so gut, weil wenn da einer sagt, spring in die Odelgrube rein, dann musst du in die Odelgrube rein springen. Also das ist nicht wirklich lustig, und es ist auch nicht wirklich, dieses Gesellschaftssystem, auch nicht wirklich ein Vorbild. Da muss man ein bisschen aufpassen.
Die Römer sind, wie Sie gesagt haben, dann untergegangen. Und allgemein das finstere Mittelalter beginnt, allgemein so betrachtet aus der Zeit des Abstiegs und der wirtschaftlichen Schwäche. Was ist passiert im Mittelalter mit dieser Warenautobahn Donau?
Ja, also das ist natürlich auch so ein Klischee, gell? Das dunkle Mittelalter, wo man halt im 19. Jahrhundert entwickelt, eben wo man sagt, kultureller Höhepunkt in der Römerzeit und in der Antike, ja gut, 4-3% der Bevölkerung. Und dann sagt man, kommt dieses finstere Mittelalter, die Herrschaft der Mönche, das ist jetzt wieder stark von der Aufklärung gedacht, da war nicht alles so schlecht an der Herrschaft der Mönche. Nicht umsonst sagt man, unterm Krummstab lässt sich gut leben. Dieses frühe Mittelalter ist in vieler Hinsicht beweglich. Es werden da schon Erfindungen getroffen und man versucht tatsächlich wenigstens teilweise diese Sklavenhaltergesellschaft zu überwinden. Hat nicht hundertprozentig hingehauen, kommt dann wieder neue Wellen, aber sei es wie es ist, also diese Völkerwanderungszeit hat natürlich einen gewaltigen Blutzoll, da wird alles durcheinander geschmissen, da wird geplündert, gemordet, vergewaltigt.
Aber auch gehandelt.
Aber auch gehandelt. Übrigens, jetzt auch wieder, ich weiß nicht, gefällt es mir nicht, wenn ich so die bayerisch-österreichischen Sachen da loslasse, aber man muss jetzt in dem Fall, das wäre jetzt schon gefallen, es gibt da durchaus neue Theorien. Wir haben uns ja immer gefragt, wo kommen jetzt die Bayern eigentlich her? Mhm. Und die Haupttheorie war, dass wir von Böhmen runtergezogen sind, weil man vermutet hat, Bavari, Bohemie, und dann hat man auch ein paar Schmuckstücke gefunden, die in Böhmen vorkommen und bei uns vorkommen. Mittlerweile hat man die Schmuckstücke aber auch ganz woanders gefunden. Jetzt gibt es eine neue Theorie, die nicht blöd ist, nämlich, dass sie dieser Stamm der Bayern, dass sie der formiert hat, natürlich über eine militärische Einheit, gell? Das ist ja nicht lustiger, in dieser, also man muss die wehren. Diese Bajuwari, das waren diese Führungsschicht, hat eine Elitetruppe gehabt und die haben sie womöglich, das ist diese neue Theorie, vielleicht sogar wahrscheinlich, die haben sie geformt in Noricum, also in Oberösterreich.
Ach.
Und haben dann quasi, da gibt's ja diesen schönen Witz von Bruno Jonas, der gewinnt erhebliche Bedeutung, und da scheint einiges zu stimmen, weil der Bruno Jonas hat doch gesagt, also dass die Bayern so eine Mischung sind aus zurückgebliebenen Fußkranken und Novostritz, fällt mir jetzt nicht ein.
Österreicher.
Und also Österreich gibt es da lange nicht. Aber insofern ist da wahrscheinlich sogar was dran, weil im Bereich der gotischen Herrschaft kommt da jetzt so ein neuer Stamm mit einer neuen Führungsschicht, und der übernimmt jetzt die Herrschaft in diesem Donauraum, im gesamten Donauraum, und von daher ist sehr viel Kontinuität bei uns drin, und man muss sich das nicht mehr so erklären, dass man mir was der Teufel von Böhmen aus dem Baltikum und sonst irgendwo herkommen.
Ihr habt also damals schon Österreicher importieren müssen, damit aus der Donau wieder was Gescheites wird.
Zu uns hat auch Österreich einfach gehört zum großen bayerischen Reich. Und dann habt ihr irgendwann aus dem Staub gemacht.
Ich hab's Gefühl, sie wollen mir nicht verzeihen, was mit der Donau war und warum sie nichts da hat im Mittelalter. Wie ist sie denn gegangen?
Ja, also diese Völkerwanderung war natürlich schon eine Zeit des wirtschaftlichen Niedergangs. Nichtsdestotrotz, wenn was wo gelaufen ist, dann auf der Donau. Weil, das habe ich ja schon erzählt, dieser Wassertransport ist einfach absolut konkurrenzlos. Die Straßen sind schon ein paar alte Römerstraßen da, aber das wäre so die erhalten, gell? Weil die, also das ist ja der Hauptunterschied, diese staatliche Gewalt war im Römischen Reich, die war zentralisiert. Da, also der Kaiser hat überall hinwirken können.
Durchadministriert von vorn bis hinten.
Und jetzt kommt ein, wenn man so will, im weitesten Sinne des Wortes, föderales System, da sind halt alle paar Meter sitzt eine andere staatliche Gewalt. Und so ein Straßennetz erhalten, da brauchst du eine Zentrale, die haben wir lang nicht. Und insofern hat dieses Wasser eine große Bedeutung, und noch dazu kommt, dass die Donau ja von den Flüssen her ist ja die einzige wirklich große West-Ost-Verbindung. Alle anderen großen Flüsse, Wolga etc., die gingen ja alle Nord-Süd-mäßig. Und insofern bleibt es die Bedeutung. Und es kommt ja dann noch dazu, dass bei Passau der Inn in die Donau fließt. Und der Inn ist die zweite schiffbare Fluss in Bayern. Und in Österreich alles anders können sie vergessen. Sie können ein bisschen, also Flößen können sie an der Isar schauen und so, aber richtig mit dem Schiff fahren, können sie nur an Donau und Inn. Und der Inn stellt quasi die Verbindung nach Süden her, letztlich nach Italien über die Tauern. Und vor allen Dingen wichtig für diesen bayerischen Zentralraum und dann auch für Böhmen, stellt die Verbindung her zu den Salzvorkommen in Hallein, das ist die wichtigste, Berchtesgaden ist auch noch was da, Reichenhall hat ein bisschen andere Tradition, aber die ist natürlich auch alt. Also haben sie ein Eck eines Quadrates ist durch Donau und Inn gebildet. Bei Passau gibt es dann die Fortsetzung über die Steige nach Böhmen. Auf der anderen Seite geht die Donau natürlich weiter, haben sie die Ostverbindung dann bis Wien. Die Donau ist bis Wien wirklich gut schiffbar. Und damit eine europäische Schlagader und einen Kreuzungspunkt in Passau von europäischer Bedeutung. Deswegen, da ist immer was los. Das steigert sich dann allerdings im Spätmittelalter gehörig, weil das ist dann halt wieder die Stadt, wo sie die Städte wieder, die Zeit, wo sie die Städte etabliert haben, wo der internationale Handel mehr in Schwung kommt und wo man dann auch wirklich Schwerlasten, große Massen an Gütern transportiert. Und da ist die Donau dann in voller Blüte.
Sie haben es schon angesprochen, Salz war ganz zentral und Passau als zentraler Umschlagplatz, der direkt an der Achse liegt. Immer, heute reden wir uns leicht, heute kriegen wir Salz nachgeschmissen und müssen ja aufpassen, dass wir nicht zu viel Salz zu uns nehmen, weil schlecht fürs Herz und so weiter. Hier gratis Gesundheitstipp von uns zwei Experten. Warum war Salz so wahnsinnig wichtig damals?
Ja, weil es eigentlich ein Grundnahrungsmittel ist, wenn man so weiß, ist Salz ein Mineral. Also das brauchen sie zum Leben, sie können ohne Salz nicht leben. Und dann gibt es aber Regionen, die haben Salzvorkommen, es gibt Regionen, die haben keine Salzvorkommen. Böhmen hat nichts. Dafür hat Böhmen aber Gold- und Silbervorkommen. Und Böhmen ist auch ein sehr getreidereiches Land. Und auch ein Land, weil das spiegelt sich ja eigentlich, also an der böhmischen Grenze kommt ja, setzt sich ja diese Mittelgebirgs- und Waldregion, setzt sich ja in Böhmen fort. Das ist ja eigentlich was ganz was Tolles, was man mir aber auch nicht, weil Sie vorher gesagt haben, mir berücksichtigt man die Donau nicht, was bei uns auch völlig entschwunden ist, dass wir mir eine tolle Mittelgebirgslandschaft haben, die vom Regen bis Pressburg vor Wien reicht, wo das Mühlviertel, ihre Heimat, dazugehört. Das ist überall geologisch dieselbe Struktur. Und politisch war das höchst verbunden, im Grunde bis 1918 über die Staaten hinaus. Da soll ich mal jetzt aus niederbayerischer, aber auch aus oberösterreichischer Sicht, südtschechischer Sicht, da soll ich mal viel besser zusammenarbeiten, noch besser, die Anfänge sind ja gesetzt, und eigentlich eine Arge machen, wie es bei den Alpen gibt. Die Alpen haben ja 10 Staaten sozusagen, aber da muss man mehr draus machen. Aber auf was ich eigentlich raus wollte, ist, dass sie also dieser Getreidereichtum, Viehreichtum, dass sie das in Südböhmen spiegelt, dass die noch dazu Kohle ohne Ende haben, weil die Silbervorkommen und die Goldvorkommen sind.
Die haben ja quasi einen Dollar erfunden sogar.
Also eine wichtige Prägungsstätte ist in Joachimsthal und von diesem Tal kommt der Dollar letztlich. Zuerst der Taler, die Weltwährung. Man glaubt da immer, mal vor einem Euro hat sich kein Mensch auskennt und so weiter. Man hat halt das versucht, es hat nicht immer hingehauen, aber oft versucht quasi über das Gewicht und den Silbergehalt einfach zu regeln. Ja.
Also wir haben eine Währungsunion, wir haben Freihandelsabkommen, wir haben offene Grenzen. Also im Grunde ist es doch wieder Schengen-Raum damals im Mittelalter, die Donau.
Ja, doch kann man sich auch so vorstellen, weil natürlich die Staaten da auch dazugeholfen haben, weil da einfach, die haben mit alle diese vielen Staaten, die es da gibt, profitieren natürlich über die Maut und über die Zollstellen. Im Mittelalter unterscheidet man übrigens auch noch genau. Die Maut ist das, was man am Fluss kassiert und der Zoll wird an der Straße kassiert. Ansonsten haben wir ja vor kurzem auch noch bei uns gesehen, wie wichtig, dass die Maut da ist. Wir haben es leider auch wegen österreichischen Protesten, jetzt sind wir schon wieder so weit.
Wir haben auch wieder Schuld, ja.
Ja, eindeutig. Also ihr habt es geklagt und macht es aber selber. Jeder blecht sozusagen das komische Pickerl.
Aber halt jeder.
Ja, das stimmt. Aber jetzt zahlt es dafür kein Auto Steuer, die bei mir natürlich schon steuern. Es ist, man hätte das ganze Unternehmen besser anpacken können.
Aber zur flüssigen Autobahn.
Aber wurscht. Also da hat man einfach natürlich geschaut, dass das funktioniert, das Ganze. Und Passa hat sich halt in diesem System, das ja ein Austauschsystem ist, Salz kommt rein, Getreide, Unschlitt. Wissen Sie noch, was Unschlitt ist?
Nein.
Kennt halt kein Mensch mehr. Unschlitt ist ein Tierfett. Und das Tierfett hat man dann braucht in Salzburg unten in die Bergwerke zur Beleuchtung. Also das zählten sie dann als Grundstoff in die Fackeln.
Da hat man Kerzen dann draus gemacht.
Ja, genau. Und also das ist die Basis, dieses Handelssystem Korn um Salz. Salz um Korn. Und dann sieht sie da die anderen Produkte an. Ganz wichtig aus Mittelmeerraum über Venedig, die Tauern und Salzburg vermittelt, ist das sogenannte Venedig-Gut. Das sind so die ganz großen Kostbarkeiten des Mittelalters, wie Pfeffer, weil wir haben ja keinen Pfeffer. Andere Gewürze, das kommt alles aus dem Mittelmeerraum, gibt's bei uns
nicht. Unbezahlbar.
Sehr, sehr teuer. Dann Seide, diese edlen Stoffe und einiges mehr. Also das sieht sie an diesem System an. Dann also Kuriositäten, wo man halt denkt, wieso? Und dann aber, wenn man nachforscht, erfährt, dass das heute noch genauso ist. Die böhmischen Gänsfedern sind oftmals sogar an den Gänsen, also haben sie die Gänsherren rüber drin, die waren total nachgefragt für Daunen. Also fürs Ausstaffieren von den Kisten. Und wenn sie heute in ein vornehmes Daunengeschäft reingehen, ich habe das ein paar Mal gemacht und habe das probiert und habe gesagt, ich möchte aber was mit böhmischen Gänsefedern. Und gesagt, ja, was glauben Sie, wir sind ein Marktführer, dann natürlich haben wir böhmische Gänsefedern, also sogar heute noch, weil die halt so besonders weich gelten. Und das ist so dieses Handelssystem. Es ist ein bisschen, also im Böhmen, also wir haben einen Überschuss, aber es ist kaum Böhmen über Silber- und Goldwährung locker wegmachen dann.
Da. Also es ist klasse, dass man die Donau hat und wunderbar große Mengen Waren mit relativ wenig Aufwand schiffen kann. Aber wenn ich mir jetzt Passau anschaue, also ringsherum ist eher hügelig. Wie bringt man jetzt das ganze Zeug, wenn es einmal angelandet und gelöscht worden ist, die Ladung, wie bringt man es jetzt rüber nach Böhmen?
Ja, das sind diese goldenen Steige, die wichtigsten gehen tatsächlich von Passau aus und nur da heißen sie ja goldene Steige, die führen von Passau aus durch den Wald, auf dem höheren Wald, nach Bergreichenstein, Prachatitz und Winterberg, das sind diese Ankunftsorte im südböhmischen Bereich und dann letztlich nach Prag weiter. Und das ist die schon erwähnten Saumpferde, wo er jetzt quasi zwei Salzfassel dran hat. Und die sind dann, weil das waren, darf man sich nicht so vorstellen, dass das richtige Straßen waren.
Sondern das war so ein goldener Steig, klingt wie ein vergoldetes Viadukt, das da quer durch die Landschaft geschlagen ist.
Trampelpfade waren halt die, gell? Und man hat damals auch noch geschaut, dass man in die Höhenlagen kommt, weil in die Flusslagen unter war das dann wieder, war wieder Überschwemmung oder sonst noch irgendwas, war der Boden matschig und mit einem Ross ganz leicht sozusagen in die Höhenlagen kommen. Das geht dann später mit einem Wagen und so nicht. Aber dieser Handel hat tatsächlich so Dimensionen angenommen. Da gibt es auch Zahlen aus dem 16. Jahrhundert überliefert, wo man also weiß, allein nach Prachatitz waren da in einem Jahr 1500 Saumpferde unterwegs. Und
also im ganzen Jahr, da waren die halt das Jahr über hin und her und hin und her und hin und her unterwegs.
Das war jetzt quasi, die haben die Ware verzollt und waren in einem Jahr da unterwegs. Jetzt ist aber das nicht so, dass die das ganze Jahr transportiert haben, sondern das wandelt sich dann zwar im 16. Jahrhundert, aber man richtet sich da stark an die Wintermonate, man möchte es nicht glauben, gell? Aber da, weil der Boden halt gefroren ist und so, es geht immer darum, dass du eine sichere Grundlage da hast.
Das ist ja wirklich kontraintuitiv,
dass man sagt. Ja, ganz anders wie heute.
Wie lange hat so ein Transport dauert mit so einem Maulesel oder einem Pferdl von Passau bis nach Prachatitz?
Also Sie können mit einem Lastpferd, ist das ähnlich wie die Strecke ähnlich, die Sie mit Fuß zurücklegen können, je nachdem wie viele Steigungen das Sie drin haben. Also so roundabout 30 Kilometer ist der Tagesschnitt dann da. Ja.
Also man hat gut zu Fuß sein müssen.
Die sind natürlich auch den ganzen Tag gezogen. Gut, wenn jetzt, das ist jetzt das, was man halt beim normalen Pferdetransport hernimmt, wenn es mit die wirklich ausgelastet waren mit 150 Kilo, dann wird das eher Richtung 20 Stundenkilometer, dann gegangen es aber so zwischen 20 und 30. Ja,
also Tageskilometer, nicht genau. Stundenkilometer war gar kein Schnitt. Ja.
Also man hat, da gibt es dann auch Zahlen aus dem Enden den 18. Jahrhundert, da sind es aber dann schon überwiegend Fuhrwerke, die dann da verkehren, aber sie brauchen immer noch mehrere Tage, um von Passau jetzt zur tschechischen Grenze zu kommen. Gell?
Hat man da gut leben können als so ein Salzhändler? Meine, wie viel hat man gekriegt für 150 Kilo Salz? Hat man da ein paar Wochen leben können davon?
Ja, also ich kann es ja jetzt nicht auf Tage und Wochen ausrechnen, aber wir sehen das in Passau, dass also die Salzhändler, die Salzführer selber, dass die schon zur gehobenen Bürgerschaft gezählt haben. Aber da muss man jetzt auch wieder unterscheiden, die großen Salzhändler waren die Schiffsleute, die sich in Passau vereinigt haben in der Bruderschaft der Passauer Schiffsleute und Salzfertiger, die es ja lustigerweise heute noch gibt, das ist die sogenannte Lampelbruderschaft, nach einem Stifter benannt, wo die verdienten Passauer da drin sitzen. Also das sind die Schiffsleute, die großen Salzhändler, die machen Vermögen. Und der eigentliche Salztransporteur, also du bist natürlich nicht reich geworden mit sowas, gell? Aber du hast, und das ist also ein Prinzip, das darf man im Bayerischen Wald nicht unterschätzen, zieht sich weit bis in unsere Zeit hinein. Du hast natürlich, wenn du daneben her noch so ein Sachel hast und gehst dann quasi in der entsprechenden Zeit, machst du deine Transporte und dann bewirtschaftest dein Sachel, kommst du super um die Runden.
Jetzt hat der Unterlauf, also in Niederbayern, der Salzhandel floriert. Was tut sich am Oberlauf?
Ja, also beim Oberlauf, da ist es ein bisschen tatsächlich ruhiger natürlich. Schauen wir deswegen, weil so richtig schiffbar ist die Donau nur bis Ingolstadt. Wenn du dann weiter transportierst, musst du umladen auf die Flöße. Da kommen dann die berühmten Ulmer Schachteln ins Spiel, die dann auch ja halt Frachtgüter transportieren, aber die Hauptrichtung des Salzhandels ist bis Anfang des 17. Jahrhunderts geht nach Norden rein und nicht nach Westen. Das ist dann eine Handelsrichtung, die erst das Kurfürstentum Bayern danach einschlägt. Dann wird das auch wieder bedeutsam. Aber es ist mühseliger, wie die Donau von Ingolstadt bis Wien.
Wenn man ja nicht so zuhört, dann kann man den Eindruck gewinnen, Niederbayern war ein Handelszentrum, ein Ort, wo blühende Geschäfte gemacht worden sind, wo Skate und Silber und Gold aus Böhmen ist gerade nur so hereingeprasselt. Aber jetzt hat auch Passau als großer Umschlagplatz heute jetzt nicht diesen Ruf einer großen Handelsstadt oder so eines Binnenvenedigs. Mhm. Und man hört da eigentlich nichts mehr vom Salzhandel. Wo ist der denn hin?
Knackpunkt ist das Jahr 1598. Davor ist ein 100-jähriger Krieg. Den kennt man ja eigentlich nur von zwei anderen Ländern. Und ich habe das auch aufgebracht, aber es stimmt, weil man sich über 100 Jahre streiten sich das Herzogtum Bayern mit dem Hochstift Passau, ist auch ein Staat, gell? Das ist nicht nur Diözese, sondern das ist die gleiche Nummer wie das Herzogtum eigentlich, Bischof ist weltlicher Herr wie der Herzog, das Erzherzogtum Österreich, das Erzhochstift Salzburg, die streiten sie um diesen Salzhandel. Und es scheint so, dass derjenige, der da den Zwirn eingebracht hat, dass das von Bayern ausgegangen ist, nur die Österreicher haben es dann natürlich sofort prompt wieder nachgemacht.
Ja, klar.
Und zwar hat das System, Sie haben das, glaube ich, ganz richtig geschildert, bis zu diesem Jahr war tatsächlich das, dieser ostbayerische Bereich hat eine große Blütezeit hinter sich gebracht. Das erkennen Sie auch daran, da brauchen wir uns gar nicht lange übereinander da. In Landshut gibt es ein bayerisches Teilherzogtum. Wie heißen die? Das sind die reichen Herzöge, sprichwörtlich. Die haben einen großen Silberschatz in Burghausen gehabt. Kennen Sie wieder gut. In Burghausen hat man die Schätze abgeschoben, nämlich zum einen den Staatsschatz und die ausgemusterten Ehefrauen, die haben da alle nach Burghausen müssen. Und also daran sehen Sie das schon einmal. Man hat immer die armen Münchner Väter, hat man immer angeschaut, weil München war das zweite Teilherzogtum. Und dann kommt dieses Stichjahr 1598, davor ist leider das Herzogtum Niederbayern abgeschafft worden und mit Oberbayern wieder vereinigt worden. Und dann kommt 1598 dieses Stichjahr, wo der Herzog Maximilian, der spätere Kurfürst Maximilian, auf die geniale Idee kommt. Ich könnte eigentlich dem Erzbischof von Salzburg sein ganzes Salz abkaufen. Weil damit sind die Passauer auf dem Trockenen gesessen.
Das heißt, eine politische Entscheidung hat die Wirtschaft hier in der Gegend ruiniert.
Ja, und das hat sich auch in der Forschung noch gar nicht so durchgesetzt, die Meinung. Man muss das einfach schon sagen, vorher hat sich diese Einkünfte aus diesem Handelssystem hat sich auf ganz viele verteilt. Und das ist natürlich gut, weil deswegen blühen die Städte und die Ortschaften, wenn sie da übereinander schauen, was wir da für tolle spätgotische Kirchen haben.
Wie ist so schön, die Flut hebt alle Boote gleichzeitig.
Ja, genau. Und er hat das dann quasi verstaatlicht, der Maximilian. Der Salzhandel ist bayerisches Monopol. Dann reißt er sich das Weißbier-Monopol unter den Nagel. Das war vorher eine Weitler-Geschichte. Das haben die Herren von Schwarzenberg und Degenberg, haben da das Privileg gehabt, das Ausschließliche. Das reißt sie eher unter den Nagel. Und dann mit der Verstaatlichung des Salzhandels kommen auch noch führende und gute Beamte an den Münchner Hof. Und wenn man dann schaut, am klarsten wird das eigentlich, wenn man sich dann fragt, was macht dieses Herzogtum Bayern mit der Hauptstadt München? Ab da ist dann München Hauptstadt. Was macht das eigentlich aus? Wo kommt das meiste Geld her? Man muss dazu sagen, dass das Bayern eine ganz große Rolle spielt im 30-jährigen Krieg. Eine viel größere, mächtigere Rolle wie Österreich. Ja. Der bayerische Herzog hat einen österreichischen Kaiser immer hinter sich herziehen müssen, dass da ein bisschen was weitergeht. Aber wie kommt das eigentlich? Und wenn man dann die Staatshaushalte anschaut, dann sieht man, dass die beiden wichtigsten Positionen, und zwar bis ins 19. Jahrhundert, die Einnahmen aus dem Salzhandel waren, erstens, und zweitens die Einnahmen
Viehhandel. Bier, Weißbier.
Weißbiermonopol. Und das hat sich irgendwann einmal umgekehrt und wieder zurück verwandelt. Aber diese beiden Sachen, die eigentlich aus Niederbayern stammen, tragen den bayerischen Staat.
Aber nicht mehr Niederbayern.
Nicht mehr Niederbayern. Zu mir haben wir ein bisschen die Arschkarte gesagt.
Einmal darf man es, glaube ich, sagen.
Sonst zensieren wir es. Also entschuldigen wir jetzt gleich.
Ja, also die Wirtschaft ist am Arsch in Niederbayern. Ab 1598 haben sie gesagt. Mhm. Ja, wie geht's dann weiter? Jetzt sind wir noch weit weg von der Industrialisierung. Die Flüsse müssten doch eigentlich immer nur eine wahnsinnig wichtige Bedeutung spielen. Eine Eisenbahn ist noch lange nicht am Horizont. Ja. Was tut sie am Donaulauf in Bayern also die nächsten 100, 200 Jahre?
Spielt auf alle Fälle auch noch eine Rolle. Es geht schon langsam an mit dem Granittransport. Der ist dann in der ersten Hälfte 19. Jahrhundert ist der mit am wichtigsten. Getreide geht natürlich noch hin und her. Nicht zu vergessen, der Wein natürlich. Eigentlich ganz unverständlich, dass man aus Österreich diesen Zaren, Veltliner und so in Massen nach Richtung Westen transportiert hat. Aber das war der Fall. In die andere Richtung geht es übrigens auch, da ist es wieder verständlich, an den guten Franken Wein und so natürlich, klar, der also nicht gar so viel Säure hat. Also Wein wird transportiert, Lebensmittel wird transportiert, dann wenn natürlich irgendwelche Feldzüge waren, die Türkenkriege, spielen ja dann eine Rolle, muss ja der Nachschub irgendwo gehen. Und dann ganz kurios, man findet das manchmal ein bisschen versteckt in die Mautbücher, das ist eine total wichtige Quelle, die wir haben, die noch nicht so wirklich ausgewertet ist, aber das ist auch nicht schön, die zu interpretieren. Mühselige Geschichte, finden Sie so Sachen wie Haschbraunis da drin. Und die heißen aber natürlich nicht Haschbraunis, aber es heißt Hanfkuchen. Aha. Was soll ein Hanfkuchen sonst sein?
Ja, aber mit Wirkstoff.
Ja, also das hat damals noch keiner gewusst, wie man so einen Wirkstoff ausfiltriert oder so. Also ein Hanfkuchen ist für mich ein Haschbrownie.
Das heißt, blühender Drogenschmuggel auf der Donau.
Wahrscheinlich damals. Schon.
Aber Handelszentrum Niederbayern, Handelszentrum an der Donau, die Geschichte ist vorbei.
Nein, irgendwie. Die sind von der Bedeutung nach unten gedampft. Es ist so im Grund, Geschwurbel läuft schon noch was. Ja. Und sie dürfen natürlich eins nicht vergessen, wir haben ja immer noch eine landwirtschaftliche Gesellschaft. Und mit dem Fortschreiten der Industrialisierung schauen wir auf so eine landwirtschaftliche Gesellschaft immer runter und sagen wir, mei, das waren lauter Notleider und immer am Existenzminimum.
Rätliger, wie man mir in Österreich sagen.
Weil im Wald hat man die Nautigen in den Höhenlagen drin. Also das ist aber erst ein Blickwinkel, der erst mit der Industrialisierung kommt. Die Wahrheit ist komplexer. Es hat natürlich immer Regionen gegeben, die in Notlagen waren, aber die Donauregion, da kämen einfach verschiedene Systeme zusammen, die zusammengeführt werden von den wichtigsten Grundherren. Die wichtigsten Grundherren sind die Klöster und sind die Hochstifte. Und da sind wir wieder bei dem Spruch, unterm Krummstab ist gut leben. In der Niederaltaier Grundherrschaft sind uns Fälle bekannt und es könnte sein, dass das allgemein üblich war. Ich muss da noch mehr nachbohren, aber uns sind Fälle bekannt, wenn die jetzt zum Beispiel, was weiß ich, in Felder, Fichtach oder Kloster, Rinschnach, wenn dir da als Niederalteicher Untertan dein Hof abbrennt ist, hast du das Holz für den Wiederaufbau kostenlos vom Kloster Niederalteich gestellt bekommen.
Das aber nicht.
Und das Kloster hat, das ist ja dann, gibt's eine berühmte Arbeit über die Säkularisation von Dietmar Stutzer, wo der sagt, nein, wir die gewirtschaftet haben, ganz furchtbar. Nicht intensiv, sondern extensiv, weil die nicht so genau geschaut haben, wann die Kredite von den Bauern, die Bauern gegeben haben, zurückgezahlt worden sind. Ja, hallo, aus Perspektive vom Bauern kann ich das nicht anschauen, oder wie? Also da sieht man, dass das eine Gesellschaftssystem war, das stark auf die Leid geschaut haben, unterm Grundstab ist gut leben, da ist was dran und die Grundherren vermitteln die verschiedenen Produkte, die aus dem Wald kommen, gehört natürlich, auch, ist ja kein Produkt, aber es gehört natürlich auch die Arbeitskraft dazu, gell? Der Wald hat immer einen gewissen Überschuss gehabt, die sind dann in Gaibohn als Erntehelfer, Markt und Knecht und der Gaibohn ist sozusagen das Herz dieses Systems, weil das fruchtbarste Ackerland auf der ganzen Welt ist.
Orbeziehung von Bayern und der Donau ist mir doch noch eingefallen, aber nur dann, wenn man sucht nach besonders absurden, langen Wörtern, nämlich die Donaudampfschifffahrtsgesellschaft und ihre verschiedenen Kapitäne und deren Kajütenschlüssel und so weiter. Ja. Wann kommt der auf?
Das ist ganz wichtig, dass Sie das sagen, weil ich vermute, wir haben heute ja stark angefangen, dass wir über das reden, warum ist das bei der Donau, warum ist die Donau wichtiger für Österreich oder präsenter im Österreich-Bild wie im Bayern-Bild. Ich glaube, dass die österreichische königlich-kaiserliche Donaudampfschifffahrtsgesellschaft da eine ganz wichtige Rolle spielt, weil unsere Versuche in Bayern, also wir gründen in Regensburg 1839, glaube ich, oder 1840, gründen wir auch eine Donaudampfschifffahrtsgesellschaft. Da wird das erste Donaudampfschiff benannt nach Ludwig I., läuft da vom Stapel. Der Ludwig ist ein großer Kanalfan. Leider werden wir wahrscheinlich später noch mal reden. Der Aff, muss ich schon sagen, setzt auf diese depperten Kanäle. Und diese Donaudampfschifffahrtsgesellschaft, die soll die Verbindung, die bayerische, so die Verbindung von Ulm mit Linz herstellen. Aber nach Ulm sind sie nur ein einziges Mal gefahren. Aus dem Grund, den man eigentlich seit vielen hundert Jahren gewusst hat, weil halt der Streckenabschnitt ab Ingolstadt einfach nicht geeignet ist. Nicht für und schon gleich gar nicht für ein Dampfschiff. Und insofern ist diese bayerische Gesellschaft bankrott gegangen und dann hat es die Österreich, die erfolgreichere königlich-kaiserliche Dampfschifffahrtsgesellschaft, hat die aufgekauft und ist seitdem tatsächlich für die Strecke, sowohl was am Personen- als auch am Lastenverkehr betrifft, sagen wir mal Ingolstadt, der wichtigere Ort war immer Regensburg für sowas, von Regensburg bis Wien in österreichischer Hand.
Das ist ein schöner Ort, finde ich, um diese Sendung zu beenden, weil so positiv werden Sie sich wahrscheinlich lange nicht mehr über meine Heimat Österreich äußern. Wir haben den sicheren Hafen erreicht, aber ich würde sagen, das nächste Mal steigen wir um vom Schiff auf die Eisenbahn, weil jetzt müssen wir uns über die Industrialisierung natürlich auch noch unterhalten. Wir hoffen, Sie haben ein bisschen Spaß gehabt, vielleicht haben Sie sogar was gelernt. Ja, und das nächste Mal schauen wir uns an, wie es dann weitergegangen ist im vermeintlichen Armenhaus von Bayern und Niederbayern. Nämlich, dann fahren wir mal mit der Eisenbahn in den Bayerischen Wald, oder?
Ja, das machen wir. Und winken wir aus und sagen wir Habertere, führt euch.
So schaut's aus. Vielen herzlichen Dank, dass Sie wieder zurückgehört habt. Herr Dr. Leubel, danke, dass Sie wieder extra hergekommen sind zu uns. Und bis zum nächsten Mal.
Auf Wiedersehen.
Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann lasst gerne ein Abo da. Ihr habt Fragen, Anregungen, Kritik oder Lob? Dann schreibt uns gerne an podcast@mgbayern.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Ein Bayer und ein Halber, historische Zeitreisen mit Dr. Richard Leubel, ist ein History-Podcast der Mediengruppe Bayern. Host und Recherche: Johannes Munzinger und Dr. Richard Leubel. Konzept: Dr. Richard Leubel, Johannes Munzinger und Martin Wanninger. Redaktion: Johannes Munzinger. Produktion: Anja Kurz. Sprecherin: Katharina Czawa. Mit Musik von Score Squad über Sound Taxi. Besonderer Dank an Walter Berndl.